Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Der Bundestag hat am Dienstag mit einer Zweidrittelmehrheit von Union, SPD und Grünen für eine Änderung des Grundgesetzes gestimmt, die ein gigantisches Schuldenpaket möglich macht. Was das bedeutet, wo das Geld gebraucht wird und ob es sinnvoll eingesetzt werden wird, darüber sprechen wir heute. Es ist Mittwoch, der Tag nach der Abstimmung am späten Nachmittag. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind heute hier
Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die SPD und die Linkspartei ein bisschen.
Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
Anja Krüger, ich bin Wirtschaftsredakteurin im Parlamentsbüro.
Ja, die letzten Wochen waren wirklich bewegt und man kommt kaum hinterher, selbst wenn man sich nur auf die Innenpolitik konzentriert. Kaum war die Bundestagswahl vorbei, hat Friedrich Merz sein Wahlversprechen gekippt, an der Schuldenbremse festzuhalten. Stattdessen hat er sich umgehend mit der SPD auf ein riesiges Schuldenpaket geeinigt. Und weil man dafür auch noch das Grundgesetz ändern muss und eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag wiederum dafür braucht, konnten die Grünen ein paar ganz vernünftige Sachen in dieses Paket hineinverhandeln. Darüber hat der Bundestag gestern abgestimmt und am Freitag muss das Ganze noch durch den Bundesrat, aber es sieht so aus, als würde da alles glatt gehen. Damit wir von einer gemeinsamen Basis ausgehen, weil ja vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer sich das ganze Zeug reingezogen haben, wie wir das ja immer so ständig tun. Stefan, sag doch mal kurz, was sind die drei Punkte, auf die sich geeinigt haben und die gestern beschlossen worden sind?
Das ist erstmal dieses 500 Milliarden Investitionsprogramm für Infrastruktur. Das zieht sich jetzt, glaube ich, nicht auf 10, sondern auf 12 Jahre. Und 100 Milliarden davon sind für die Länder vorgesehen. Das heißt, es ist gar nicht so unheimlich viel, was da überbleibt pro Jahr, ungefähr 35 Milliarden für den Bund. Das zweite ist, das ist ganz wichtig, geht meistens so ein bisschen unter, dass die Bundesländer zukünftig auch Schulden machen dürfen. Das durften nämlich bis jetzt überhaupt nicht, also null Schulden. Und das wird angeglichen an den Bund, das sind dann, glaube ich, 0,35% vom BIP auch. Das ist wichtig für die Länder. Und das dritte ist, dass es eine Veränderung des Verteidigungsetats. Das soll hier ab jetzt so sein, dass es gedeckelt wird, also was Verteidigung für den Haushalt, was haushaltsrelevant ist, bei 1% des BIP. Das sind im Moment 44 Milliarden und alles, was darüber liegt, wird, kann schuldenfinanziert werden. Ja, man redet ja immer von 2% vom BIP, das wäre schon mal das Doppelte. Manche reden von 3%, das heißt, man hätte da sozusagen eine Schuldenfinanzierung bei 3% von 80 oder 90 Milliarden. Das sind also echte Beträge. Und das sind diese drei Grundgesetzänderungen. Wichtig ist vielleicht noch, dass die Schuldenbremse an sich, also zwar durchlöchert ist, aber sie steht noch da. Es gibt noch immer diese 0,35 für den Bund. Mehr darf man eigentlich nicht Schulden machen. Also das ist keine völlige Auflösung der Schuldenbremse gewesen, das ist ganz wichtig.
Genau, das ist ganz wichtig. Anja, es gab ja ziemlich heftige Verhandlungen zwischen Union und SPD einerseits und den Grünen andererseits. Die Grünen haben sich standhaft gezeigt, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben. Was haben sie denn durchgesetzt?
Zentral sind zwei Punkte, finde ich. Das eine ist, das klingt wie so eine Nebensächlichkeit, ist es aber nicht. Wir haben den Begriff zusätzlich eingeführt. Das heißt, es soll jetzt diese Investitionen, die es gibt, sollen zusätzlich zu dem, was sowieso geplant ist, erfolgen. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit nicht das, was es sowieso schon gibt, ja, jetzt einfach umfinanziert wird. Und der andere Punkt ist, dass Sie herausverhandelt haben, dass 100 Milliarden Euro auf 12 Jahre fürs Klima ausgegeben werden sollen, also für Klimaschutz, für alles, was das genau heißt, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall soll da das Label Klimaschutz dran stehen. Das sind 100 Milliarden und die sollen in den Klima- und Transformationsfonds gehen.
Ulrike, gestern war ja viel von einer historischen Entscheidung die Rede. Ist es das? Und ist diese, wenn es sie dann ist sie richtig?
Ja, Lars Klingbeil soll mindestens dreimal historisch gesagt haben, ne? So hörte ich. Ja, ich glaube, das war historisch. Das war quasi eine finanzpolitische Zeitenwende. Und manche halten diese Entscheidungen sogar noch für wichtiger als die Entscheidung damals unmittelbar nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, die 100 Milliarden Euro für die Rüstung rauszutun.
Auf jeden Fall, also weil das war ja damals begrenzt nur auf Verteidigung und jetzt hast du eigentlich, also wie gesagt, die Schuldenbremse gibt es noch, aber faktisch für die nächsten 10-12 Jahre ist der finanzielle Spielraum für Bundesregierungen da, die, was an Verteidigung, Militär anfällt, quasi ungedeckelt zu tun, ohne den Sozialstaat zu zertrümmern und ohne auf die Investitionen, die ja nötig sind. Das wissen wir ja alles, die ganze Diskussion gibt es ja schon seit 15 Jahren, ja. Und ich würde sagen, also das ist so, das ist, bewegt sich in so einer bundesrepublikanischen Logik, diese Entscheidung.
Inwiefern?
Also, naja, also Hartz IV hat Schröder durchgesetzt. Angela Merkel hat die Grenzen offen gelassen und nur ein Christdemokrat konnte diese völlig schwachsinnige Schuldenbremse irgendwie faktisch beerdigen.
Genau, ja? Nixon
can go to China und nur Merz, also mit diesem komischen irgendwie Salty in den verschiedenen, also er hat ja den Vorlauf erst zu sagen, niemals mit der AfD, dann doch mit der AfD, dann im Wahlkampf wollte man, war das Abendgebet der Christdemokratie, die Schuldenbremse soll für immer bleiben, das galt dann irgendwie eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale irgendwie nicht mehr.
Ich finde aber, man muss der Fairness halber schon sagen, dass Merz angedeutet hat, dass man da mit ihm drüber reden kann.
Er hat es einmal angedeutet.
Also er war da zumindest widersprüchlich, aber er hat das schon angedeutet. Wir haben alle damit gerechnet,
aber er hat es angedeutet und dann hat er andere vorgeschickt, um es wieder einzukassieren.
Pass auf, also er hat es mal zart angedeutet auf irgendeinem Süddeutsche Zeitung. Dann haben alle Leitartikel sich da drauf gestürzt und versucht, das auszudeuten, was damit gemeint sein könnte. Und dann gab es aber im Wochentakt, ich finde, das gehört noch dazu, das haben die Grünen ja gestern im Bundestag, finde ich, auch völlig zu Recht scharf kritisiert. Im Wochentakt kam dann, man muss mit dem Geld auskommen, das man hat. Oder wenn wir was kürzen, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, man kann doch da einfach beim Bürgergeld, bei Migration, da kann man doch mal eben 50 Milliarden kürzen. Das hat ja, er
das
ja
macht
alles.
Er ja vielleicht trotzdem.
Nee, das geht gar nicht.
Lass uns mal später darauf kommen. Lass uns erst noch mal dabei bleiben.
Also ich finde, das war für Wählerinnen also wirklich nicht erkennbar, dieser Move.
Zum Teil schon, ich muss Anja recht geben. Also im Wesentlichen war der Duktus, in dem die Talkshows bestritten wurden, in den letzten Wochen vor der Wahl doch, naja, da ist was möglich, aber erst muss im Sozialen gekürzt werden. Das war quasi ein Zweiklang. Also da ist was möglich mit der Schuldenbremse, aber vorher wollen wir ans Bürgergeld dran.
Erst Katzensturz. Dann Reform, dann kann man drüber reden.
Ja, genau. Und ich glaube, das konnte man auch bei verschiedenen Leuten raushören, selbst auch als, sagen wir mal, unerfahrene Hörerin.
Also ich habe den Wahlkampf der Union immer, die SPD, sie wollen ja nur Schulden machen und so weiter. Also ich habe das ein bisschen anders verstanden.
Ja, die Polemik war immer noch die von früher. Aber ne, diese Konditionierung war bei vielen Leuten deutlich erkennbar.
Aber trotzdem war es tatsächlich so, dass er in Wahlkampfreden das unheimlich oft noch betont hat und auch genau die anderen, also die SPD und die Grünen sozusagen, als die dargestellt hat, die nicht mit Kohle umgehen können. Ja, das kommt ja noch dazu. Jetzt sind wir schon so vortrefflich bei Merz. Hat er das jetzt eigentlich gut gemacht? Wenn man mal irgendwie davon absieht, dass er auf der Mailbox von Britta Hasselmann nur eine Nachricht hinterlassen hat, was vielleicht nicht der klügste Move der Welt war. Aber war das jetzt eigentlich, ist es gut gelaufen für ihn?
Also vom Ergebnis her betrachtet, können wir natürlich jetzt, die wir die Schuldenbremse in der Form, wie sie bestand, immer schon blöd fanden, sagen, hat er gut gemacht. Ich fürchte nur, dass ein Gutteil seiner Wählerinnen und Wähler ihm das übel nehmen werden. Und man hat an dem, was AfD, FDP und andere im Bundestag jetzt die letzten Tage zu sagen hatten, ja auch gemerkt, in welche Richtung der Karren insgesamt auch noch gezogen werden könnte. Nämlich das größte der größte Bruch eines Wahlversprechens aller Zeiten. Und wir wissen nicht, wie sich das bei den nächsten Wahlen 4 Jahren auswirkt.
Also ich würde sagen, das erinnert mich an 2005 vom Ausmaß her. Bruch des Wahlversprechens, das war damals die SPD, die gesagt hat, keine Mehrwertsteuererhöhung. Und Merkel wollte 2 und dann haben sie in der Großen Koalition 3% Mehrwertsteuererhöhung gemacht. Also das war schon, von dem Kaliber ist, finde ich, das, was Merz jetzt gemacht hat. Die Frage ist aber sehr interessant, finde ich, Sabine. Ist das jetzt eigentlich gut gewesen? War das ein erfolgreiches Manöver? Ich muss sagen, ich hatte währenddessen die ganze Zeit das Gefühl, dass der irgendwie in diese Situation so reinstolpert, ohne irgendwie einen Überblick zu haben, was in den nächsten 24 oder 48 Stunden passiert. Das war der Eindruck, den er da macht, was einen ja auch so sehr beunruhigt. Ja? Wenn man das jetzt kalt vom Ende anguckt, gibt es natürlich neben diesem riesigen Glaubwürdigkeitsdefizit, ist das natürlich nicht schlecht gelaufen. Weil ich meine, er hat die FDP rausgehalten. Aus dem Parlament.
Dadurch, dass er immer gesagt
dadurch,
hat, er bleibt bei der Schuldenbremse.
Durch diese permanente tibetanische Gebetsmühle mit der Schuldenbremse, sonst wären die drin und die Regierungsbildung wäre schwieriger und es gäbe keine Zwei-Parteien-Regierung wahrscheinlich. Dann diese Geschichte, die Grünen rauszulassen aus den Sondierungen, wo ja alle über die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und haben gesagt, wieso redet der denn nicht mit den Grünen vorher? Dann darf Söder die noch beschimpfen. Ja, das sah ja alles nicht gut aus. Das Ende ist aber eigentlich okay.
Ja, der Preis ist für Merz aber höher geworden.
Aber nicht, weil Merz es gut gemacht hat. Also Merz hat jetzt der ganzen Welt gezeigt, dass er eigentlich so eine Art Kanzlerpraktikant ist oder so, weil das ja unmöglich gewesen ist, wie er sich da verhalten hat. Also jemand, der so wenig taktisches und strategisches Geschick hat und er hat Glück gehabt, das ist was anderes. Er hat Glück gehabt, dass die Grünen klug verhandelt haben. Ich würde auch sagen, die Grünen haben das Maximale rausgeholt. Ob es ihnen was nützt, ist eine ganz andere Frage. Aber die haben sozusagen sich wirklich gut angestellt und was rausgeholt. Und Merz ist doch jetzt, auch wenn das Ergebnis für ihn okay ist, ist doch beschädigt.
Aber das Ergebnis ist ja gut, muss man sagen.
Das also meine ich
er hat ja jetzt quasi den Spielraum, den Gestaltungsspielraum, den er der Ampel vorher verweigert hat. Und deshalb ist die Ampel, also nicht nur deshalb, aber auch deshalb ist die Ampel vor die Wand gefahren. Also das ist
eine
ziemlich krasse Kiste.
Das war die Union, die beim Bundesverfassungsgericht, KTF und so, wir erinnern uns.
KTF muss er erklären, bitte.
Klimatransformationsfonds, das hat Merz damals bejubelt. Da gab es auch Jubel in der Unionsfraktion. Und seitdem, als diese 60 Milliarden dann weg waren, das war die Grundlage des Ampel-Koalitionsvertrags, ging es mit der Ampel zu Ende. Da hast du völlig recht, aber ich meine, wo ist die Gerechtigkeit in der Politik?
Ja, okay. Ich finde es noch ganz interessant mit Blick auf die Grünen. Anja, du hast vorhin gesagt, mal gucken, ob sie was davon haben. Ja, wahrscheinlich irgendwie nicht. Ne? Die haben jetzt aus guten Gründen, würde ich sagen, und aus dem, was man immer so schön staatspolitische Verantwortung nennt, aber doch im Grunde denen jetzt so einen Freifahrtschein gegeben. Also die haben einmal irgendwie ein paar Flöcke eingeschlagen und jetzt entscheiden Union und SPD, was passiert.
Ja, das ist ja auch also für viele Beobachter bestimmt sehr, sehr schmerzhaft, dass jetzt nicht die Ampel oder die SPD und die Grünen bestimmen, was mit dem Geld passiert, sondern andere Leute, die wahrscheinlich ganz andere Vorstellungen von Klimapolitik zum Beispiel haben. Ja, das ist ein Problem, aber man muss ja schon sagen, was passiert, wird ja auch ausgehandelt. Das ist ja nicht so, dass sie machen können, was sie wollen. Da brauchen sie auch Mehrheiten für. Und was den Grünen aber wirklich sofort nützt, ist natürlich, dass die Länder größere Spielräume haben. Also wenn wir Nordrhein-Westfalen überlegen, Schwarz-Grün, da steht jetzt eine gigantische Transformationsaufgabe an. Und das ist natürlich für die Grünen ein großer Vorteil, dass sie da auch größere Spielräume haben. Und diese Überlegung dürfte auch ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass die Grünen sich so bewegt haben.
Guter Punkt.
Zum Beispiel bei der kommunalen Wärmeplanung, nicht? Was ja ein ganz wichtiger Faktor ist bei allem, was jetzt Klimawende im Gebäudebereich angeht, haben die Länder jetzt den Spielraum, den sie brauchen, um die Pläne wirklich auszurollen und zu finanzieren, ließ ich mir erklären von jemand sehr Klimakundigem. Also da war jemand ganz, ganz selig. Und ich glaube auch, selbst wenn die Grünen jetzt halt in die Rolle einer kleinen Oppositionsfraktion zurückfallen und irgendwie im Bundestag kaum noch auffallen werden, so werden sie ja doch in der Diskussion, die jetzt beginnt, immer die Rolle haben zu kommentieren, ob denn das, was Schwarz und Rot miteinander unternehmen, dem entspricht, was sie sich damals vorgestellt haben. Und sie haben immerhin auch einen juristischen Hebel in der Hand. Also ist noch nicht ganz klar, welchen verfassungsrechtlichen Status die Formulierung der Klimaneutralität im Grundgesetz haben wird. Da sagen die Juristinnen wie immer mal dies und mal jenes und man muss sich dann die ungefähr 27. Meinung wohl da raussuchen. Aber es wird nicht ganz ohne Folgen bleiben, dass es im Grundgesetz steht. Es wird auf jeden Fall eine klare Grundlage geben, wenn da jetzt irgendwas in die ganz falsche Richtung läuft.
Ja, wenn zum Beispiel die Große Koalition auf die Idee kommen sollte, jetzt bevorzugt die Autobahn 8-spurig auszufahren oder auszubauen oder so, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da natürlich Widerstand geben wird und man auch versuchen wird, das juristisch anzugreifen.
Okay, lasst uns vielleicht auf den Klimateil nachher nochmal kommen. Ich würde gerne erstmal über Verteidigung kurz reden. Wir sind ja in einer historischen Situation. Merz, der ja gerne immer noch mal einen oben drauf sitzt, konnte ja die Zeitenwende von Scholz nicht stehen lassen, sondern spricht von einem Epochenbruch, den wir haben mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Also er meinte damals noch gar nicht so sehr Trump. Das war nämlich bei einer Rede, die er im Januar gehalten hat. Aber damals hat er auch gesagt, dass Deutschland von einer schlafenden zu einer führenden Mittelmacht werden müsste. Wenn wir jetzt mal überlegen, mit Blick auf das, was da gerade in den USA passiert, auf welche Rolle Deutschlands und Europas läuft es eigentlich hinaus? Also jetzt mal völlig unabhängig von dem Geld, das wäre dann der nächste Schritt, über den ich gern sprechen würde. Was steht uns hier bevor?
Ich glaube, wir erfüllen dann das, was andere Länder von uns schon länger erwarten. Also die Reaktion in der europäischen und also hier britische Presse mitgerechnet, in der europäischen Presse waren ja sehr erleichtert und liefen immer darauf hinaus, dass jetzt eben durch die finanzpolitischen Entscheidungen Deutschland endlich diese Rolle einnehmen könne, die man schon länger von ihm erwarte. Und Merz, bei aller Liebe zu großspurigen Vokabeln, wiederholt ja an der Stelle nur das, was andere von anderen Parteien vor ihm auch schon gesagt haben, dass die wichtigste Wirtschaftsmacht, ne, der drittgrößte Exporter der Welt etc. pp. Mitten in Europa natürlich eine führende Rolle ist dabei einnehmen müsse, dass das Europa auch zu einer rüstungspolitischen Macht werde.
Aber was heißt führende Rolle?
Das heißt, das ist eine total interessante Frage, vielleicht eine Schlüsselfrage. Also dass Deutschland da eine, also der größere Prozess, Sabine hat es ja gerade angedeutet, also es gibt diese Auseinanderentwicklung, die ist glaube ich keine These mehr, sondern die ist schon fast ein halber Fakt, wo es noch amerikanische Soldaten in Europa gibt, auch in Deutschland, dass die NATO eigentlich tot ist. Und das bedeutet, dass sich Europa auch was Militär und Sicherheit oder Sicherheit eigentlich angeht, neu aufstellen muss, und zwar unabhängig von den USA. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der unglaublich teuer wird, der sehr lange dauert. Also der ist auch umfassend, da geht es nicht nur um ein paar Panzer, sondern irgendwie um alles, was Sicherheit ist, inklusive Geheimdienst und so weiter. Und da muss Deutschland eine wichtige Rolle beispielen, weil Deutschland ist eben das größte Land in Europa und hat so eine halbhegemoniale Stellung, sagen so Politikwissenschaftler. Es ist eben nicht hegemonial, dass es bestimmen kann, so wie das die USA taten. Aber es ist aber auch größer als Italien oder Spanien. Also diese prekäre Rolle noch in der Mitte. Und ich glaube, diese Führung bedeutet, dass Deutschland das europäische Interesse über das nationale Interesse in diesem Prozess stellen muss. Das ist, glaube ich, was Entscheidendes. Und konkret heißt das zum Beispiel, also es gibt, man muss jetzt natürlich eine europäische Rüstung, also eine mehr verzahnte europäische Rüstung aufbauen. Und das bedeutet dann eben konkret zum Beispiel, also nicht zu sagen, das ist ein deutsch-französisches Projekt, ja. Und die sehr durchsetzungsstarke französische Rüstungsindustrie wird da bedient und die deutsche auch. Und der Rest guckt in die Röhre und darf das dann kaufen, sondern dass man dann sagt, okay, dann bauen wir die Sachen in Rumänien und in Portugal und gucken, dass irgendwie alle da was davon haben, damit der Laden läuft. Weil das strategische Ziel muss sein, dass die EU stabil bleibt. Weil die angegriffen wird von Putin auf eine bestimmte Art und Weise und von den USA und von Trump, die beide ein Interesse daran haben, dass die EU instabil wird. Und ich würde sagen, die deutsche Rolle ist es, dafür zu sorgen, diese Instabilität zu vermeiden und dieses wirklich auf sehr lange Zeit angelegte Projekt der Emanzipation Europas, dass die für ihre eigene Sicherheit sorgen muss, das auch zu forcieren. Und das hat Deutschland, glaube ich, das hat Ulrike ja gerade angedeutet, in letzter Zeit, in den letzten 20, 30 Jahren nicht forciert.
Wo man dazu sagen darf, glaube ich, dass Frankreich als Nuklearmacht natürlich da ein gewisses Prä behalten wird, was diese nuklearen Schutzschirme angeht, wenn wir den denn unabhängig von den USA denken müssen, was man sich ja kaum vorstellen mag bisher. Aber jetzt gerade diese Woche waren Nachrichten zu lesen, dass ein vierter Atomwaffenstützpunkt in Frankreich ausgebaut werde, in unmittelbarer Grenze zu Deutschland und zur Schweiz, ne, da im Dreiländereck. Und jeder weiß, also das führende Rolle, wenn andere Leute das sagen, weil Deutschland immer heißt, die Deutschen sollen zahlen.
Das finde ich auch okay.
Genau das wird in Frankreich auch so gesehen.
Ja. Ich finde, das ist auch Deutschland ist einfach das wirtschaftlich stärkste Land und hat deswegen auch Verpflichtungen. Das finde ich auch. Und Deutschland lebt einfach auch von Resteuropa, weil Deutschland Exportland ist. Aber ich zucke immer zusammen bei der politischen Führung, weil ich immer denke, ja, geht's denn nicht kooperativ? Finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn Deutschland sowieso schon militärisch aufrüstet, finde ich, also ich krieg dann Angst, weil ich weiß nicht, gibt's nicht vielleicht doch Tendenzen, dass sich irgendwas verselbstständigt und ähnliches. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Deutschland politisch gut eingehegt ist.
Ja, aber das meine ich ja. Also ich glaube auch, dass das so funktioniert ja Europa, glaube ich. Also die EU funktioniert ja nicht, indem da irgendwie zwei, drei große Staaten sich zusammenschließen und sagen, so wird das jetzt gemacht, bums, das geht ja meistens schief, glaube ich, sondern es geht irgendwie koordiniert. Und diese Rolle also sozusagen zu spielen, sich zu überlegen, wie hält man den Laden zusammen, da kommt auf Friedrich Merz eine wirklich große Verantwortung, eine wirklich große Aufgabe zu.
Der Mann mit den extrem großen Integrationsfähigkeiten. Und
mit dem extrem ausgeprägten strategischen Denken bis in die nächsten Jahrzehnte. Ja.
Aber was passiert denn, wenn in Frankreich Marine Le Pen die Wahl gewinnt? Ist dann alles...
Das
weg?
Muss man dann sehen. Das ist ehrlich gesagt, ich meine, ich habe mich ja auch getäuscht, was Meloni angeht. Also ich habe ja auch mehr gedacht, dass das irgendwie explosive oder zentrifugale Kräfte in der EU freisetzt. Und das ist dann nicht passiert. Und wir wissen das bei Le Pen nicht. Insofern weiß ich nicht.
Aber Meloni ist ein gutes Beispiel dafür, was mit führender Rolle auch gemeint sein könnte. Weil alle wissen, dass Italien bisher, was die Unterstützung der Ukraine angeht und was den Ausbau eigener Militärfähigkeiten angeht, weit hinterm Potenzial herhinkt. Und dann muss halt irgendwer auch Meloni sagen, dass das so nicht bleiben kann. Und das sind natürlich dann Ansagen, die man sich dann auch im europäischen Umland von Deutschland erhofft. Also insofern wird es auch wahrscheinlich eine andere Form von politischer Führung sein, als wir hier bisher durchdekliniert haben.
Aber ist Deutschland so weit, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber was du vorhin gesagt hast, Stefan, dass quasi die EU Vorrang haben muss vor nationalen Interessen. Ist das hier schon so eingesickert?
Das ist eigentlich die klassische, also im besten Falle die klassische deutsche, also da würde ich sagen, gibt es keine Disruption. Das war eigentlich die deutsche Rolle nach 90 in Europa, also nicht irgendwie alles niederzuwalzen. Ja, sondern das passte auch zu diesem bundesrepublikanischen Habitus, also schon Interessen, Autoindustrie, ich weiß, du guckst schon so an, ja, ich erinnere mich daran, also das ist durchaus diese robust, aber im Grunde genommen immer sozusagen Europa zu denken und nicht auf diese nationale Karte zu spielen. Also wie, das gehört, glaube ich, zu dieser Führungsrolle dazu.
Naja, was jetzt gefordert ist, ist nicht sozusagen das alte Helmut-Kohl-Schema. Wir reden lange intensiv und freundlich mit Luxemburg und sorgen dafür, dass sie sich wichtig genommen fühlen. Und am Ende gewinnt die deutsche Autoindustrie. Weißt du, es ist jetzt, glaube ich, gerade schon mehr gefordert als das.
Ich glaube, die deutsche Autoindustrie ist sowieso nicht die Zukunft.
Über die würde ich gerne später auch noch mal kurz reden, in einem anderen Zusammenhang.
Naja, die kann ja zur Not auch was anderes herstellen. Aber ich finde interessant, dass ihr quasi sagt, die NATO ist tot.
Das war er.
Oder du das sagst. Weil ist das wirklich so? Also es gibt ja auch noch ein Bündnis ohne USA, dass das natürlich völlig anders ist, ist ja klar. Aber noch stehen ja US-amerikanische Militärs in Deutschland und das wird ja wahrscheinlich auch so bleiben.
Ist ehrlich gesagt völlig ungewiss, ob das so bleiben wird oder nicht. Also diese Pläne zum Abzug, zur Reduzierung, die sind sogar älter als jetzt die zweite Amtszeit von Trump. Was man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass diese Abschreckungsdrohung der NATO durch die USA als dominierende militärische Macht, dass die eigentlich schon nur noch in Resten vorhanden ist. Und darauf muss man sich einstellen. Also wie schnell jetzt dieser Trennungsprozess funktioniert, das weiß ich natürlich nicht, das weiß überhaupt niemand. Aber was ich
Vielleicht kommt er ja auch nicht.
Aber was ist und was, glaube ich, auch Merz verstanden hat und die deutsche Politik und die Grünen und die SPD verstanden haben, ist, dass man sich jetzt darauf einstellen muss, weil das passieren kann. Und der Unterschied, ob es passiert oder passieren kann, ist bei solchen Sicherheitsfragen nicht so riesig groß.
Und vielleicht war dafür tatsächlich dieser Moment von Zelensky im Weißen Haus echt gut. War natürlich furchtbar eigentlich, aber ich glaube, das war so ein Moment, wo alle mit offenem Mund geschockt vorm Fernseher saßen und dann oder vorm PC und dann es aber irgendwie eingesickert ist.
Ja, und Merz hat die Gunst der Stunde begriffen. Ja, da mit der irgendwie, ne?
Ja, okay, das war dann wieder.
Verpasst nie eine gute Krise.
Genau.
Und das spricht auch irgendwie für ihn, fand ich. Also da, ich meine, das war natürlich albern zu sagen, deswegen müssen wir jetzt die Pendlerpauschale erhöhen. Aber
das war auch unabhängig voneinander, muss man sagen.
Naja, aber das war der Begründungszusammenhang war das schon, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, das Momentum sozusagen. Ja.
Das Momentum.
Das finde ich auch richtig, dass es genutzt worden ist, denn ich glaube, dass der nächste Bundestag das nicht so hätte verabschieden können.
Also du meinst jetzt, dass das mit der alten Bundestagsmehrheit das noch entschieden worden ist?
Ich glaube, es hätte eine monatelange Hängepartie gegeben und es hätte niemandem gut getan.
Ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal zurück auf die Kohle kommen. Mhm. Merz hat ja in dem Zusammenhang gesagt, ich zitiere das mal kurz, angesichts der Bedrohung unserer Freiheit und des Friedens aus unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Ne? Also Schulden ohne Ende. Ist es richtig? Also die Möglichkeit von Schulden ohne Ende, sagen wir mal so.
Jein, finde ich. Also im Prinzip ist es richtig, weil man nicht weiß, was kommt. Also da hat er einen Punkt. Du weißt nicht, was wie teuer wird, weil du weißt nicht, wie schnell dieser Prozess, den wir ja gerade so andiskutiert haben, wie schnell es jetzt eigentlich geht. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist diese Geschichte mit dem 1% vom BIP und alles drüber Schulden. Und das im Grundgesetz. Also die saubere Lösung wäre eigentlich nochmal so ein riesiges Sondervermögen von nochmal 500 Milliarden oder 100 Billionen für Verteidigung gewesen, weil das steht ja jetzt wieder im Grundgesetz und wir sehen ja, wie schwierig das ist, sowas dann wieder zu ändern. Und wir wissen ja nicht, wie sich die Sicherheitslage entwickelt in den nächsten 20, 30 Jahren. Also das ist da, was Unsauberes ist da schon bei.
Ja, und dadurch, dass quasi nur noch 1% jetzt im regulären Haushalt abgedeckt werden muss, der Militärkosten, heißt whatever it takes eben auch alle Träume der Rüstungsindustrie werden wahr. Vor ein paar Tagen war im Deutschlandfunk ein wunderbares Interview mit dem Chef von Rheinmetall, Pappberger heißt er, und das wurde sehr deutlich, wie diese Leute jetzt rechnen. Die rechnen jetzt nicht, so und so viel Geld ist da, deswegen kann ich jetzt dies und jenes herstellen, sondern die rechnen, es ist jetzt unbegrenzt Geld da. Ich kann mir jetzt selbst ausdenken, was ich dafür alles noch zusätzlich in welcher Zeit überhaupt herstellen kann. Also die Leute rechnen das quasi ins Unbegrenzte hinein, weil sie wissen, es gibt unbegrenzte Mittelzuflüsse. Und das bedeutet, wir werden uns künftig sehr viel mit einfach dem zu befassen haben, was die Rüstungsindustrie uns als notwendig halt vorstellt. Und wir werden nicht abgleichen können, ob es wirklich das ist, was gebraucht wird. Das ist halt immer das Riesenproblem bei Militär, bei Rüstungsbeschaffungen, dass sozusagen die Industrie selbst uns ein Gerät auf den Tisch stellt als Modell und sagt, das ist das schönste neue Flugzeug oder der beste neue Panzer, den ihr euch vorstellen könnt. Wir schlagen vor, ihr bestellt davon eine unbegrenzte Menge in, sagen wir mal, den nächsten 7 Jahrzehnten und alles Weitere regelt dann der Vertrag. Und das ist halt das Riesenproblem, dass es darauf sozusagen keinerlei Kontrollmöglichkeiten mehr gibt, was mit der Knete passiert.
Ja, und ich glaube auch, dass ein großes Problem ist, dass überhaupt nicht klar ist, was wird denn wirklich gebraucht? Was wollen wir denn für eine Verteidigung? Also ich finde es ja völlig klar, dass es sinnvoll ist, zu investieren in ja, sowas wie einem Iron Dome, also quasi so eine Form von, also
Schutzschirm.
Von so einem Schutzschirm und so. Das ist aber was völlig anderes, als wenn man jetzt sagt, oh, wir wollen aber 25 Kampfjets, die super modern sind, wo allein der Helm für einen Piloten 2 Millionen kostet oder so. Oder Angriffswaffen wie Panzer. Und mir fehlt das Vertrauen, dass Friedrich Merz der Richtige ist, das zu entscheiden. Und ich finde auch mit der Rüstungsindustrie, das ist ein Riesenproblem. Deswegen finde ich auch, brauchen wir eine Diskussion über sowas wie eine Übergewinnsteuer. Es ist völlig klar, dass unglaubliche Summen in die Rüstungsindustrie fließen werden. Und alleine, um das zu begrenzen, also dass die Preise von denen einfach immer ins Unermessliche steigen, braucht man einfach auch sowas wie eine Gewinnabschöpfung.
Das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich. Also das wäre erfreulich, wenn die Regierung das verstehen würde, dass das wirklich nützlich wäre. Ich glaube aber, man muss sich darauf einstellen, in diesem Prozess der Europäisierung, also auch Abkopplung von USA, werden die Sachen nicht billiger, sondern teurer. Das ist so. Und Deutschland hat ja
Verständnisfrage stellen, weil eigentlich ist doch bisher immer die Diskussion gewesen, dadurch, dass hier jener alles für sich alleine macht, ne? Also in Europa und dann irgendwie, wie hieß es immer so schön in Deutschland, Goldrandgedöns, also natürlich nicht Gedöns, sondern Waffen, dadurch ist es besonders teuer.
Ja,
das ist ein Widerspruch, oder? Verstehe ich gerade was nicht.
Diese Kooperationen, die sind, glaube ich, teurer, als wenn du einfach sagst, wir brauchen das und das und das gibt es auf dem Weltmarkt und Weltmarkt heißt dann oft USA. Das war ja eben diese Entscheidung, diese im Nachhinein völlig falsche Entscheidung von nach 22, von diesem Sondervermögen von 100 Milliarden, da ist ja ein Zehntel, was weiß ich, 8, 9 Milliarden sind ja in diese F-35, Kampfjets 35 Stück aus den USA geflossen, die die Deutschen da bestellt haben und wo man jetzt also doch ein bisschen unglücklich damit ist, ja, weil man jetzt gar nicht genau weiß, also es gibt ja sogar die These, dass die Amis die einfach ausknöpfen können, wenn sie wollen. Also du brauchst einfach das und das ist teurer. Also ich meine, man kann das ja bei diesen Kampfflugzeugen, gibt es ja diesen Plan, das ist dieses FCAS, ja, das ist dieses, glaube ich, deutsch-spanisch-französische Koproduktion, eigenes Kampfflugzeug, kostet noch mehr Geld und wird, wenn es alles gut läuft, 2040 zum ersten Mal fliegen. Das ist eben so. Also ich weiß, ich bin kein Experte, ich kann auch nicht genau erklären, warum das so wahnsinnig teuer und so wahnsinnig langwierig ist, solche Dinger zu bauen. Aber offenbar ist das bei diesen Hightech-Geräten so. Und die Amerikaner sind technologisch absolut führend da drin. Also das ist, und Europa, das ist wie bei KI, glaube ich, der Unterschied von Europa zu den USA, was Waffentechnologie angeht. Und das wird ein mühsamer Weg, wenn Europa da diese ganzen Kapazitäten, die sie irgendwie brauchen, jetzt alle selber aufbaut. Und das wird wahnsinnig teuer.
Ja, jedenfalls was die Software angeht, ne? Also der Flieger, von dem du gerade sprichst, der F-35, der wird jetzt zum beträchtlichen Teil bei Rheinmetall gebaut. Aber die Software, das ist halt das, was aus den USA dann wieder kommt. Und daher die Angst, dass sie das einfach auch abschalten können. Und ich glaube, es erschließt sich rein logisch, warum es aufwendiger ist, ein Gerät mit drei verschiedenen Industrien zusammenzuschrauben. Mhm. Weil ja bei den Verhandlungen, wie dann sozusagen aufgeteilt wird, wer was baut. Ja, jeder einzelne Staat sagt, also wir können am besten Rohre, von uns kommen auf jeden Fall die Rohre und der andere sagt, wir können am besten Räder etc. pp. Und da muss dann eben trotzdem was bei rauskommen, das rollen und schießen kann. Und das ist dann aber sozusagen ein nachgeordnetes Interesse, weswegen das dann halt schwierig abzustimmen ist und so wahnsinnig lange dauert. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe noch ein bisschen nachgeschaut, was zuletzt durch den Haushaltsausschuss gegangen ist. Ne? Also Ende des Jahres, da wurden ja schon ein paar Projekte angeschoben mit den ersten 100 Milliarden, die freigegeben wurden. Das waren auch schon gemischte Projekte, aber da sind eben auch noch welche bei, in denen die Amerikaner entscheidende Rollen spielen. Wir sind wahrhaftig nicht nur bei diesem Flieger mit denen verbunden, sondern auch bei der unfassbar teuren Fregatte, die da jetzt in Auftrag gegeben werden soll, von denen, ich sag, jede einzelne 2,5 Milliarden Euro kostet. Da sitzt auch ein amerikanisches Luftabwehrsystem drauf. Das heißt, wenn wir das wirklich entflechten wollen, dann haben wir noch viel, viel mehr zu tun, als wir bisher dachten. Und daher kurbelt die Debatte eher in die andere Richtung, nach dem Motto, lass uns doch erstmal gucken, ob Trump sich wieder beruhigt. Jedenfalls unsere Verhandlungspartner in der Industrie in den USA sind noch ganz bei Trost. Also die versuchen sozusagen da den Ball flach zu halten, weil die sich schlicht nicht vorstellen können, dass wir all dies in Europa selber bauen können.
Also was ich schwierig finde bei diesen Verteidigungsausgaben, bei den jetzt möglichen, ist auch, was nicht dabei ist. Also, dass zum Beispiel, darf ja Geld rausgenommen werden für Nachrichtendienste, für Hilfen für die Ukraine, finde ich absolut richtig. Genau. Aber was zum Beispiel nicht dabei ist, ist humanitäre Krisenhilfe. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem, weil ich finde, Verteidigung ist ja nicht nur tatsächlich irgendwie Waffensysteme kaufen und so, sondern da geht es ja eigentlich auch um Friedensarbeit, um jetzt echte Friedensarbeit. Also auf der einen Seite natürlich diplomatisch, aber auch zu gucken, was ist denn im Rest der Welt los? Und was gibt es da eigentlich auch für Bedarfe? Und das finde ich sehr schade, dass das nicht dabei ist.
Finde ich total wichtigen, entscheidenden Punkt, weil ich glaube, wir kriegen so eine Diskussion, die ganz militärlastig sein wird in den nächsten Monaten oder Jahren. Und das gehört aber dazu. Also wir haben ja dieser Zusammenbruch von USAID,
Wesentliche. Eine Katastrophe.
Wir werden ja auch noch erleben, wenn die USA sich weiter radikalisieren und sich aus der UN zurückziehen, dann wird ja noch mehr an internationaler Hilfe einfach zusammenbrechen. Und das ist auf der einen Seite humanitär, finde ich, geboten, dass Deutschland, Europa als reicher Kontinent, reiches Land da das nicht einfach fallen lässt, sondern in diese Lücken reingeht. Es ist aber auch unter dem Aspekt von Softpower für Deutschland und für Europa wichtig, das zu tun. Und das finde ich, wenn man jetzt ein bisschen darüber nachdenkt, was Merz so tun kann oder was er nicht tun kann, ich glaube, es wäre klug, wenn er das irgendwie sehen würde, wenn er nicht das BMZ, also das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, zu einem Teil des Auswärtigen Amtes machen würde, was ja im Moment zumindest diskutiert wird. Also um zu symbolisieren, wie unwichtig so Gedönszeug ist. Und es wäre außerdem, glaube ich, wirklich klug, wenn er diese Idee, die Scholz am Anfang hatte, 22, und dann so ein bisschen aus den Augen verloren hat, wieder aufgreifen würde. Nämlich, dass die deutsche Rolle in Bezug auf Ukraine, das hat Scholz ja gemacht, mit Südafrika, Brasilien, Indien, also Ländern, Indonesien, die entweder neutral waren oder auch Russland unterstützt haben, mit denen zu sprechen und zu versuchen, zu verstehen, was deren Interessen sind und mit denen Deals zu machen. Weil das ist wirklich auch in dieser neuen Weltordnung, auf die wir uns zubewegen oder in der wir schon sind, wirklich viel noch wichtiger als vor 2 Jahren. Weil der Westen nicht mehr existiert, weil Europa jetzt und Deutschland eigene Interessen mit diesen Partnern entwickeln muss.
Kommt in sein.
Und nur auf Frankreich zu gucken und zu sagen, ja, wir machen das jetzt mit Warschau und Paris und prima, so wie früher, ist gut, prima, aber es reicht nicht.
Kommt in seinen außenpolitischen Überlegungen, zumindest in den paar großen Reden, die er jetzt dazu gehalten hat, bisher nicht besonders vor, muss man sagen. Also Friedrich Merz.
Ist nach dem weltweiten Gaza-Konflikt ist auch echt nicht mehr so das große Thema gewesen. Also Olaf Scholz Anlauf mit all diesen Staaten, die du aufgezählt hast, Kontakt aufzunehmen, war ja aller Ehren wert. Allein dann hat Europa nicht gerade an Glaubwürdigkeit gewonnen, nachdem es sich halt im Gaza-Konflikt so eindeutig positioniert
hat. Das wird nicht besser werden, wenn Friedrich Merz demnächst Netanyahu in Berlin empfängt.
Genau, und verhindern will, dass er festgenommen wird.
Ja.
Vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt, was Verteidigung jetzt angeht. Es geht ja nicht nur um die Kohle, sondern es fehlt ja auch an Personal und an Produktionskapazitäten. Carlo Massala, der ja im Augenblick ständig auf Sendung ist, hat irgendwo gesagt, also habe ich gelesen, dass die wirtschaftliche Flaute da ja vielleicht auch ein Vorteil sein könnte, weil man dann ja die frei werdenden Kapazitäten, zum Beispiel in der Autoindustrie, in die Rüstung ummünzen könnte. Ich habe mich dann gefragt, ob wir jetzt an einem ähnlichen Punkt sind wie in den 90ern, nur sozusagen andersrum. Also damals wurde ja die Rüstungsindustrie dann zivil genutzt. Anja, du hast es vorhin schon gesagt.
Der VW war ja eigentlich nicht der VW Käfer, 3 Mann und eine MP. Ja, hat er ja schon sozusagen so eine Geschichte.
Ist das stimmt. So? Wusste ich
ja,
gar nicht.
Ja, ursprünglich. Ja. Vielleicht geht das. Vielleicht geht es nicht. Ich glaube, das kommt einfach sehr drauf an, was man eben braucht und was man haben will.
Ja, der VW-Chef hat es aber jetzt schon angekündigt vor ein paar Tagen. Ich hatte es angedeutet, sagen wir mal, dass ja auch VW imstande sei, seine Werke umzurüsten und sich das gut vorstellen könne. Umgekehrt hat Rheinmetall angeboten, ein VW-Werk in Osnabrück das gleich komplett zu übernehmen. Und also wenn es früher hieß, also Konversion war das Stichwort dafür, Flugscharen werden wir jetzt einfach den
entgegensetzen. Ach ja, in den 80ern, als in den Fußgängerzonen die Kinder mit ihren Panzern hin, und dann haben die kaputt gehauen und waren schöne Zeit.
Werden wir rückwärts erleben.
Also ja, das glaube ich ja auch.
Das ist jetzt Flugscharen zu Schwertern, ja.
Ja, das ist schon sehr bitter. Aber trotz allem muss man natürlich sehen, es gibt tatsächlich ja auch Möglichkeiten für das zivile Leben von bestimmten Dingen zu profitieren. Zum Beispiel das Schienennetz. Also das ist natürlich sinnvoll, sowieso das auszubauen. Da kann man dann auch vielleicht ein bisschen aus dem Verteidigungsetat reinstecken.
Brückenbau, ne? Solche Dinge.
Und du meinst dann, wenn der unendlich lange Zug mit all den neuen Leopardpanzern vorbeigerollt ist, dann kann da der kleine ICE hinterher tuckern, ne?
Ich glaube, wir machen jetzt hier mal bei Verteidigung einen Punkt. Und gehen mal zur Infrastruktur, bevor hier noch mehr komische Bilder aufkommen. Also, wir haben es ja am Anfang gesagt, wir haben dieses Sondervermögen von 500 Milliarden Euro. Anja, wo soll denn diese Kohle eigentlich hinfließen? Weiß man das schon?
Nee, also man weiß es nicht genau, aber es ist auch gar nicht so viel, muss man vielleicht mal ein bisschen aufdröseln. Also es gibt 500 Milliarden auf 12 Jahre, davon gehen aber erstmal 100 Milliarden an die Länder. Das ist jetzt pro Land auch gar nicht mehr so viel, wahrscheinlich verteilt mit dem, das nennt sich Königsteiner Schlüssel, da wird dann eben die Verteilung nach Bevölkerungszahl und so ein paar Kennzahlen vorgenommen. So viel wird es auch nicht sein für die Länder. Und dann bleiben eben diese 300 Milliarden über, gestreckt auf 12 Jahre. Das ist nicht das, was man eigentlich, was Studien sagen, was erforderlich ist, um tatsächlich so den klimagerechten Umbau anzugehen. Da braucht man noch viel, viel, viel mehr Geld. Aber trotzdem ist es schon mal super, das will ich jetzt gar nicht klar reden.
Es ist deutlich mehr Kohle, als wir vor 3 Wochen noch dachten, ja, dass es das geben
nicht,
könnte.
Ja, ich will das gar nicht vielleicht kleinreden, auch sagen. Aber ich will nur sagen, damit sind jetzt nicht alle Probleme gelöst. Also so viel Geld ist es nicht. Und es gibt ein paar Dinge, die scheinen mir relativ klar zu sein. Also es geht auf jeden Fall in den Netzausbau, in den Stromnetzausbau. Das ist auch sehr gut, das ist ganz wichtig, um die erneuerbaren Energien weiter ausbauen zu können, wenn das nicht passiert. Und hat einen schönen Nebeneffekt, nämlich es könnte, wird wahrscheinlich so sein, dass die Stromkosten dadurch sinken, weil es jetzt so ist, dass der Netzausbau umgelegt wird auf die Stromrechnung und die VerbraucherInnen das quasi zahlen. Also das ist noch das, was am konkretesten ist. Dann ist auch klar, es wird in die Schieneninfrastruktur gehen, aber vielleicht auch in die Straßen. Das wird dann ausgehandelt. Und ja, dann soll eben tatsächlich auch, sollen Schulen fit gemacht werden, Kliniken und so weiter.
Also immer die Gebäude, aber, ne? Weil es geht ja, um Investitionen.
Ganz wichtig ist ja sowieso auch Gebäudedämmung. Aber was ja noch was anderes ist, wenn man sich die Schulen anguckt, da regnet es durch, die Klos sind in einem schlimmen Zustand. Da glaube ich schon, dass das jetzt der Impuls ist, tatsächlich für so eine Sanierungsinitiative. Und die ist auch wirklich überfällig. Also das finde ich schon sehr gut, dass das passieren wird. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass das reichen wird. Also, das ist.
Aber wie wird dann entschieden, wo das Geld hingeht?
Also, es wird jetzt erstmal der Bundestag, der neue Bundestag wird ein Gesetz dazu erlassen. Dann erst kann auch das Geld fließen. Und dann wird das in den Haushaltsverhandlungen beschlossen. Und das ist natürlich auch gut, weil dadurch ja auch eine gewisse Transparenz hergestellt werden kann.
Und es ist eben, es gibt ja diese 10% vom Kernhaushalt, Investitionen, das ist das, was die Grünen nochmal da so hieb- und stichfest rein verhandelt haben.
Das zusätzliche Investitionen.
Das zusätzliche, also wir haben jetzt diese 10% aus dem Kernhaushalt, aus dem normalen Haushalt, und das ist dann eben auf jeden Fall dazu. Ne? Und das ist so, das ist die Konstruktion.
Ja, und was auch feststeht, ist, wo es nicht hingeht. Es geht nämlich nicht in irgendwelche Form von Sozialleistungen, Schulessen oder sonst was. Das ist ausgeschlossen.
Genau, das ist der berühmte Unterschied zwischen investiven und konsumtiven Leistungen.
Und das bedeutet auch, dass es nicht heißt, dass dieses Finanzpaket kommt. Das heißt nicht, dass es keine Kürzung woanders gibt.
Ja, dann lass uns ganz am Ende nochmal drauf kommen. Ich würde gerne eine Frage nochmal stellen, weil es gab ja die große Angst, nachdem die da mit dem Sondierungspapier hervorgetreten sind und dann da plötzlich irgendwie die Erhöhung der Pendlerpauschale und eine Erhöhung der Mütterrente oder eine Ausweitung der Mütterrente auf bestimmte Jahrgänge und diese Agrardieselrückvergütung wieder einführen wollen und so weiter. Da ist ja die Angst entstanden, okay, die probieren jetzt quasi durch dieses Sondervermögen so eine Art Verschiebebahnhof zu machen, dass im Kernhaushalt mehr Geld übrig bleibt und das können sie dann in solche Dinge investieren. Ist denn jetzt dadurch, durch dieses zusätzlich, diese Gefahr gebannt?
Natürlich ist es so, dass die Gefahr in Teilen gebannt ist, so wie Anja gerade schilderte. Also es müssen Investitionen sein, die von der extra Kohle bezahlt werden. Und gleichzeitig ist es so, dass wir noch im Hinterkopf haben, dass es einige Steuersenkungspläne gibt und so weiter und so fort, die, aber da wollten wir gleich drauf kommen, die ja auch finanziert werden wollen. Weswegen es natürlich einen riesigen Verschiebebahnhof noch geben wird, um all dies zu schaffen. Und es ist Auch so las ich jüngst, dass wir aktuell ja eine höhere Investitionsquote haben im Haushalt, nämlich 15%, als jetzt sozusagen mit der neuen Regel festgeschrieben werden soll. Das heißt, hier wird sich auf jeden Fall auch noch was verschieben. Also diese Investitionen werden woanders hingetopft werden und auch da wird weiter verschoben werden. Also es werden sich alle in den kommenden Wochen, Monaten schrecklich darüber aufregen, was aus all diesen guten Absichten, die jetzt die ganze Zeit verkündet werden, wohl geworden sein soll.
Gleichzeitig gibt es ja auch die Gefahr, ich habe gehört, dass die in den Ländern sogar ziemlich groß ist, dass sie es gar nicht schaffen, diese Investitionen wirklich auf die Straße zu bringen, wie man immer so schön sagt, weil es keine Arbeitskräfte gibt, weil die Bürokratie so schwerfällig ist, wie sie ist. Ist diese Gefahr? Seht ihr diese Gefahr?
Ja, also ich finde diese es gibt ja so einen Diskurs im Moment von, ja, das sind ja alles Wahlgeschenke und also das klingt so nach Selbstbedienung und man leiht sich Geld und schenkt das irgendwelchen Leuten, die es nicht verdient haben. Das hat ja so einen Spin und ich finde, das ist so ein bisschen ungerecht. Also ich sehe das nicht so genau. Also es gibt bestimmte Punkte, aber eigentlich nur zwei in diesem Sondierungspapier. Ist ja auch nur das Sondierungspapier. Wir wissen noch nicht, ob das im Koalitionsvertrag stehen wird. Bei denen ich sagen würde, ey, das ist wirklich, geht voll in die falsche Richtung. Das ist diese komische Agrardiesel. Das sind aber nur 300 Millionen oder 400 Millionen pro Jahr. Und das ist die Erhöhung der Pendlerpauschale, was so 2,5 Milliarden sind. Und bei allen anderen Sachen kann man ja durchaus, finde ich, sagen, entweder ist es... Man kann zumindest so argumentieren bei der Mütterrente, dass es ja nur gerecht ist, wenn das also Ältere auch bekommen. Und insgesamt haben wir ja, Leute, wir haben eine Rezession seit 3 Jahren. Und natürlich muss man jetzt, und das muss die Regierung machen, die müssen, und das macht man mit Investitionsförderungen, hoffentlich klug und nicht irgendwie mit der Gießkanne. Und das macht man durch irgendwelche Versuche, Konsum anzukurbeln.
Aber
so kommt man da raus. Und da genau, immer nur zu sagen, hier handelt es sich um irgendwelche windigen Steuergeschenke, die Diskussion finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen kurzatmig.
Ja, und man muss auch sehen, die Baukonjunktur, die liegt am Boden. Also Problem ist natürlich immer, wenn eine Branche am Boden liegt, da werden da auch Arbeitsplätze abgebaut, Kapazitäten abgebaut und so. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die Baukonjunktur angeschoben wird und das ist eine Gelegenheit jetzt.
Und ich würde auch sagen, also dieser Bürokratie hat ja im Moment auch nicht so einen besonders guten Ruf. Ja. Aber das Problem mit den Ländern, und das gab es ja schon länger, gab es auch bei Corona und bei verschiedenen Programmen, dass die staatlichen Strukturen so runter waren, auch die Planungsstrukturen so runter waren, dass gar keine, also eine sinnvolle Einspeisung von den möglichen Geldern in diese Prozesse gar nicht geleistet werden konnten. Und zwar nicht wegen, weil es so viel Bürokratie gibt, sondern weil diese Verwaltungen irgendwie kaputt gespart waren.
Und ja, und weil es die Arbeitskräfte nicht mehr gibt. Es gibt ja diese Mengen an offenen Stellen, die nicht mehr besetzen können. Gut. Das ist ja ein massives Problem.
Aber ich finde, das sind die Probleme wirklich und die gehen in diesem oberflächlichen Diskurs von Wahlgeschenken. Also das scheint mir... irgendwie das die falsche Überschrift für das zu sein.
Also ich glaube auch, dass es wirklich Probleme gibt mit der Bürokratie. Das, glaube ich, ist tatsächlich so. Und es müssen Genehmigungsverfahren gestrafft werden. Da hat aber die Ampel auch schon einiges tatsächlich angefangen. Und das muss weitergeführt werden. Das kann man nur erhoffen, dass das weitergeführt wird. Natürlich ist Deutschland echt ganz schwierig, was die Verwaltung angeht, weil diese ganze Digitalisierung und so. Aber das soll ja dieses Paket auch lösen. Also das ist ja auch dazu gedacht, die Verwaltung zu digitalisieren, alles einfacher zu machen und so. Und von daher ist es richtig, das jetzt so anzufangen. Ich glaube schon, dass es da Blockaden auch gibt. Ja, Fachkräftemangel. Ich glaube, dass der sehr überholt wird, der Fachkräftemangel. Aber dann muss man das jetzt lösen und muss zum Beispiel auch anfangen, Leute auszubilden und so. Aber das machen Unternehmen nur, wenn die natürlich auch die Chance haben, das irgendwie zu refinanzieren.
Die Frage ist ja total angebracht, ne? Das hat mich die letzten Tage auch frustriert, dass angesichts der Größe der Entscheidungen, die man einordnen soll, die man kommentieren soll, sozusagen alles, was sich dahinter verbirgt, immer nur auf Stichworte zusammenschrumpft. Und jeder weiß, dass hinter Bürokratieabbau sich alles Mögliche verbergen kann und wir da wirklich noch ins Detail gehen sollten, bevor wir das gutheißen oder nicht. Und dieses Stichwort Wahlgeschenke, nicht, oder Klientelbedienung haben wir in der Tat auch verwendet, aber eben weil wir auch guten Grund haben zu vermuten, dass da dann möglicherweise wirklich die Falschen am Ende profitieren werden. Und bei der Mütterrente bin ich auch bereit, mich zu streiten. Ich habe gesehen, dass es Berechnungen gibt, dass die eher den schlechter verdienenden Frauen, also mit schlechterer Rente ausgestatteten Frauen zugutekommen soll. Andererseits kann man, finde ich, schon die Frage stellen, ob jetzt noch die Zeit ist, Renten einfach so auszuschütten an die aktuelle Rentnergeneration oder ob es nicht Zeit wird, Altersarmut gezielt zu bekämpfen. Weil wir wissen ja genau, das Geld, was ich in die Breite streue, ist nicht mehr da, um gezielt Armut zu bekämpfen.
Ich glaube, dass es gibt da so Schätzungen, wirklich nur Schätzungen sind das, dass das, was die da jetzt planen, was da so angedeutet ist im Sondierungspapier, dass das massiv den oberen 10% und oberen 1% sogar nutzen wird, also von Stefan Bach vom DIW. Aber wir wissen, und das hängt zentral an der Frage, wie diese Investitionsförderung ausgestaltet wird. Wenn das so nach CDU und Unionswahlprogramm läuft, dann wirst du diesen Effekt haben. Das ist also Senkung der Körperschaftssteuer. Also das ist wirklich, du schenkst den großen Unternehmen wirklich Geld, ja. Oder du machst es anders. Und ich finde das Schlaue, was die SPD will, also diese, im Grunde genommen wie Biden, Inflation Reduction Act, also dass du Investitionen steuerlich begünstigst. Ja, und dann weißt du zumindest, dass es wirklich Investitionen gibt und dass die Leute die Knete nicht irgendwo anders hin tun. Und diese Frage ist aber völlig offen. Darüber wissen wir noch gar nichts.
Ja, da steht ja auch nichts im Sondierungspapier, genau. Ne? Das wird derzeit gerade verhandelt. Ich würde gerne einmal nochmal zu den 100 Milliarden in dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Die Union hat das ja im Wahlkampf immer so abschätzig als Habecks Schatzkästchen bezeichnet, ist mir diverse Male begegnet. Wo soll das Geld denn eigentlich hinfließen und ist da abzusehen, dass das auf gute Wege geht oder müssen wir damit rechnen, dass damit die irre Idee der Union, man müsse jetzt in Kernfusion investieren, damit finanziert wird.
Man muss vielleicht, das könnte auch passieren. Also, aber eigentlich ist ja der Klima- und Transformationsfonds das Instrument der Ampel gewesen, um den Umbau, den klimagerechten Umbau der Wirtschaft voranzubringen. Man muss sagen, da gibt's einen Haushaltsplan, der war aber schon zu Ampelzeiten, schon bevor das Bundesverfassungsgericht die 60 Milliarden daraus genommen hat, total überzeichnet, weil es auch da einen größeren Bedarf gibt. Und da ist alles Mögliche reingepackt worden. Die Intel-Fabrik und alles, also was da wirklich eigentlich nicht reingehört. Und ich würde vermuten, dass die neue Bundesregierung da jetzt auch einen neuen Haushaltsplan aufstellt und guckt, was wollen wir denn eigentlich noch? Weil das sind dann die Prioritäten, die man auch wirklich umsetzen möchte.
Ja, die Definition ist aber so offen bislang? Oder gibt es überhaupt schon eine Definition?
Doch, es sollen eben quasi klimaneutral wichtige Projekte finanziert werden. Und man kann natürlich auch sagen, ja, man braucht auch für die Energiewende, für die Mobilitätswende Mikrochips, kann man natürlich sagen. Aber da sieht man schon, wie schwierig das ist. Und ja, wenn die Union will, kann sie sagen, oh, wir wollen ein Riesenprojekt, um Kernfusion zu erforschen. Also ihr kennt das bestimmt auch schon fast seit der Grundschule, oder? Dieses Thema kommt nie was bei raus, aber ist immer so ein Schlagwort, um angeblich alle Probleme zu lösen. Ja, das kann passieren. Das wäre natürlich sehr schlimm. Ich kann nicht sagen, ob es wahrscheinlich ist oder nicht. Also das muss man einfach sehen. Und das ist aber das, was dann wichtig ist, zu beobachten und auszuhandeln. Ich bin mir aber sicher, dass die Grünen da sehr aufpassen werden und auch die Zivilgesellschaft sich das gut anguckt.
Aber das ist ja auch eine Frage, Sabine, das weißt du ja vielleicht besser als CDU und Unionsexpertin. Also das gibt ja durchaus Leute in der Union, Andreas Jung, die das also wirklich sehr ernst nehmen mit der Klimatransformation und andere Jens Spahn, vielleicht weniger. Und das hängt ja auch zentral davon ab, wer da das Sagen hat.
Ja, kann man tatsächlich nur abwarten.
Gibt es denn da irgendwelche Indizien?
Naja, es gibt ja irgendwie, die Verhandlungsgruppe ist ja relativ vernünftig besetzt, ne? Das hast du.
Ja, viele Leute jubeln. Also Andreas Jung ist der Vorsitzende. Umweltminister Lies aus Niedersachsen von der SPD. Das wird sehr positiv bewertet. Und da geht es um Klima und Energie. Und dann gibt es die Wirtschaftsarbeitsgruppe. Das ist ja jetzt ein kleiner Hinweis, was zusammen sein wird, aber man wird es natürlich erst am Ende wissen. Und es ist schon auch eine spannende Frage, wo der Klima- und Transformationsfonds hinterher angesiedelt ist. Falls es ein Klima- und Umweltministerium gibt, was vielleicht Andreas Jung leitet, ist es da? Oder ist es im Wirtschaftsministerium von Jens Spahn?
Wobei ja noch nicht klar ist, ob die beiden wirklich Ministerposten kriegen und ob irgendeins dieser Ministerien an die SPG. Aber es ist schon also ein Machtkampf innerhalb der Union. Und man muss schon leider sagen, dass im Zweifelsfall Andreas Jung den Kürzeren zieht. Aber
ich glaube nicht, dass der für einen künftigen Minister gehalten wird, oder? Nach allem, was man hört.
Also es wäre natürlich wünschenswert, wenn man sich so das Tableau anguckt, was da zur Verfügung steht. Aber ich denke, dass Jens Spahn größere Chancen hat auf einen Posten, der einen gewissen Einfluss hat. Muss kein Ministerium sein, keine Ahnung. Aber das führt jetzt irgendwie auf andere Wege. Ich würde gerne noch mal eine andere Frage stellen. Es ist immer das Gegenargument gewesen, das will ich jetzt gar nicht so 100% aufmachen, aber sozusagen wir hinterlassen jetzt der nächsten Generation, unseren Kindern und Enkelkindern, wie es immer so schön heißt, so einen Riesenschuldenberg. Die müssen das irgendwie abtragen oder zumindest irgendwie diese Zinsen. Es wird viel, viel Steuergeld für die Zinsen draufgehen. Und ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob quasi das eine kaputte Infrastruktur natürlich auch Schulden sind, sondern schon die Frage stellen, ist es wirklich gerecht und müsste die Generation, die jetzt sozusagen erwachsen ist und gut verdient, nicht eigentlich mehr zur Kasse gebeten werden? Zum Beispiel durch ein Verteidigungssoli oder durch eine Vermögenssteuer oder was man sich da alles so ausdenken könnte.
Ja, das ärgert mich auch, dass es in der Debatte immer untergeht. Weil man kann nicht behaupten, dass Schulden eine feine Sache sind. Also da ist die Debatte jetzt in den letzten Wochen sozusagen in die falsche Richtung ausgeschlagen, finde ich. Schulden sind in Abwägung dessen, was man eben mit der jetzt aufgenommenen Kohle machen kann, das geringere Übel. Das würde ich sagen. Aber natürlich sind steigende Zinslasten und damit Lasten, die irgendjemand schultern muss. Und ich glaube auch, dass wenn man sich sozusagen nur von der sind Schulden gut oder böse Debatte treiben lässt, das eben ganz aus dem Blick gerät, dass es auch noch andere Einkommensquellen gäbe für einen Staat. Zum Beispiel höhere reichen Vermögens- oder Erbschaftssteuern. Und ich glaube, es wäre auch unsere Aufgabe darauf, immer wieder hinzuweisen, dass es das gibt. Weil natürlich die jetzige Koalition kein Interesse whatsoever haben wird, darüber zu diskutieren. Aber irgendwer muss das tun.
Aha. Ich sehe das mit den Schulden ein bisschen undramatischer, weil ich meine, wenn man sich das anguckt, dann sind das in Deutschland 60% vom BIP. Das sind in allen anderen OECD-Ländern, wissen wir ja, wesentlich mehr. In den USA doppelt so viel, in Japan 3, 4, 5-mal so viel. Also das ist auch so eine sehr deutsche Diskussion, eine sehr angstbesetzte Diskussion, Schuld und Schulden und so müssen wir jetzt nicht weiter fortführen. Aber ich gebe dir völlig recht, Ulrike. Natürlich müsste das jetzt kommen. Das wiederum ist, glaube ich, historisch gesehen auch nur bedauerlicherweise was die Konservativen machen können. Also in den 50er Jahren Lastenausgleich, das war Adenauer. Und
genau, und der hatte auch einen Mietendeckel.
Ja, und da gab es so gut, und da gab es hier Spitzensteuersatz von 95%. Den gab es auch noch, der war importiert aus den USA. Aber ich glaube, dass solche Sachen kann die Linke in Deutschland, also selbst wenn sie irgendwie stärker wäre, als sie im Moment ist, schwerlich durchsetzen. Du musst das konsensual durchsetzen, also mit den Konservativen. Und da ist jetzt, finde ich, bedauerlicherweise, ist mein Gefühl, also die haben es ja am Anfang kurz anklingen lassen, dass es schon Leute gibt, die nicht so begeistert sind von Merz Schuldenmove, ja, also dass jetzt da es möglich wäre, sozusagen, das ist ein Gerechtigkeitsthema, jetzt von der Union, dass da noch mehr kommen könnte, kann ich mir im Moment realpolitisch nicht so richtig vorstellen. Wobei es natürlich skandalös falsch ist. Das stimmt schon, ja.
Aber als Unionswirtschaftlerin muss ich jetzt einmal kurz tatsächlich sagen, dass es wirklich unwahrscheinlich ist, weil die ja zum Teil so auf der Palme sind, wegen diesem Schuldenmove und auch wegen dem Sondervermögen und also Infrastruktur, was ja irgendwie eigentlich ein SPD-Ding ist, dass Merz jetzt da irgendwas liefern muss. Und das wird es sein, befürchte ich.
Also ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass Schulden ja auch unangenehme Nebeneffekte haben können, zum Beispiel Inflation. Und das trifft vor allen Dingen die Leute, die wenig Geld haben. Also finde ich, da vorsichtig mit umzugehen, kann gar nicht schaden.
Das stimmt, aber wir wissen nicht, ob es gibt keine plausible Vermutung darüber, dass das ist ja langfristig gedacht, das Ganze. Das ist ja jetzt nicht 500 Milliarden jetzt, das sind vielleicht 30 Milliarden im Bundeshaushalt. Deswegen kriegst du keine Inflation in Deutschland.
Ja, wir wissen aber ja gar nicht, was da wirklich an Krediten gezogen wird für die Verteidigung. Also ich wollte nur sagen, dass man das auch im Blick haben sollte. Ich würde auch sagen, ja, Deutschland ist da kann ganz entspannt sein, aber es gibt dieses Problem. Und ich finde, es gibt eben tatsächlich auch dieses Gerechtigkeitsgap. Also es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und die Vermögenssteuer, also wenn es eine gäbe nach Schweizer Vorbild, würden das 72 Milliarden Euro im Jahr sein. Und das würde an die Länder gehen. Und das wäre natürlich für die Länder super, da jetzt sozusagen nochmal richtig in die öffentlichen Dienstleistungen zu gehen, neben diesen Infrastruktursachen und so, und tatsächlich das Bildungssystem mal richtig auf Vordermann zu bringen und so. Deswegen wäre das absolut angemessen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Diskussion entsteht. Ich glaube, ich würde dir zustimmen. Wenn, dann macht es eine große Koalition und keine irgendwie linksgeführte Regierung. Und deswegen ist es vielleicht jetzt auch ein Zeitfenster, das es gibt.
Ich würde gerne einmal nochmal, wir haben jetzt viel über die Union geredet, aber so gar nicht über die SPD, die ja irgendwie auch an dieser ganzen Chose beteiligt sind. Wie läuft es denn eigentlich für die und was haben die da für eine Perspektive in dieser Koalition?
Tja, also ich würde sagen, eigentlich ist diese Regierung, also ich würde sagen, für Deutschland ist sie eigentlich gut, ne, weil das ist die Konsensfähigkeit der Mitte, die unter Beweis gestellt wurde. Und das ist irgendwie in diesen seltsamen Zeiten, in denen wir leben, früher hätte man das kritisiert, heute ist man glücklich drüber, dass das noch klappt.
Liegt das an der Welt oder liegt das an uns?
Nee, das liegt an der Welt. Also ich meine, du hast, wenn zusammenstürzende Mitte bedeutet, dass die Tore offen sind für die Rechtspopulisten und für die autoritären Regime. Deswegen. Und deswegen war es auch ein gutes Zeichen, finde ich, dass diese Einigung mit den Schulden jetzt so möglich war. Für die SPD als Partei, finde ich, ist das Ganze irgendwie eher verhängnisvoll, weil das ja wirklich eine müde durch Regieren und Verantwortung ausgezehrte Organisation ist, die so ein Vitalbad in der Opposition dringend bräuchte. Und jetzt hast du da mit diesen 16% und so einem personellen Aufgebot, das irgendwie auch aus dem letzten Loch pfeift, hat man so den Eindruck, ja. Also Klingbeil, der sich da irgendwie kalter an die Macht geputscht hat, ja. Das läuft alles unter staatspolitischer Verantwortung, den Begriff hatten wir ja schon mal. Aber dass das eine Partei ist, die jetzt das, was da jetzt neu passiert, wie sich medialen Öffentlichkeiten verändern, wie sich Parteien verändern, dass die das in der Regierung managen kann, das sehe ich nicht. Und deswegen ist es eigentlich unglückselig für die SPD als Partei und gleichzeitig irgendwie auf eine Art notwendig. Ja.
Vielleicht an euch beiden zum Schluss nochmal die Frage, was Stefan am Anfang gesagt hat, dass es eigentlich, ich meine, wir gucken ja eigentlich immer total kritisch auf Schwarz-Rot, große Koalition, finde ich, sollte man ja nicht mehr sagen, sondern auf Schwarz-Rot. Aber ist das trotzdem jetzt vielleicht die richtige Koalition für diese Zeit?
Ich wollte gerade gequält aufjaulen, als Stefan meinte, es sei gut, dass es komme. Und gleichzeitig wissen wir, wie groß die Bedrohung von rechts ist. Und dass eine weitere, irgendwie linkere Koalition jetzt dort vermutlich noch größeren Schaden angerichtet hätte. Und zwar gegen ihren Willen und ohne, dass wir ihnen das unmittelbar jetzt natürlich so zuschreiben wollen würden. Aber die letzten 3 Jahre haben bewiesen, wie wenig der Zeitgeist gerade gerne links regiert werden möchte. Und da fällt es mir auch schwer, jetzt ein Alternativmodell zu entwerfen.
Also ich glaube, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind, ist ja auch ein Ergebnis der Ampelregierung, vor allen Dingen der FDP, die sich ja wirklich politisch so ungeschickt verhalten hat, wie es irgendwie ging und deswegen auch diesen Rechtsruck wirklich befördert hat. Es ist sehr schwierig. Ich fürchte nur, dass wenn die SPD so weitermacht und nicht wirklich eine zündende Idee hat, wie sie das für sich nutzen kann, ja, dass sie weiter schwächer wird und da haben die Rechten am meisten von. Das ist ein großes Problem.
Ich würde gleichzeitig noch sagen, das, was wir jetzt ja haben hier, dieses, was die Union ja gar nicht wollte mit der quasi Auflösung der Schuldenbremse, einen starken Staat, einen intervenierenden Staat, das ist natürlich was Sozialdemokratisches. Was grundsozialdemokratisch ist, jetzt wahrscheinlich nicht in den ganzen Verästelungen von Migrationspolitik etc., aber der Grundansatz ist sozialdemokratisch, deswegen, man weiß nicht.
Aber die
genau.
CSU, die regiert in Bayern schon seit Jahrzehnten so.
Ja, die ist ja nun kein Beispiel für völlige Erfolglosigkeit.
Okay. Mit diesem Schwenk machen wir jetzt für heute hier mal einen Punkt. Das war der Bundestag. Vielen Dank euch drei hier für die Debatte und allen anderen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestag@taz.de. taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung. Das geht über Taz zahle ich. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Und danke an Chanset Itchbinar, die die Redaktion dieses Podcasts hat, und an Daniel Fromm, der die Technik übernimmt. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.